die Musik unserer Jugend. Hier kommt Jim Rauches Mixtape mit 16 auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musiktag mit 16 hier auf meinmusikpodcast.de. Meine heutige Gästin ist ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass ihr das hier hört, was ihr hier hört, denn sie hat vor ein paar Wochen, naja, Monat muss man leider schon sagen, auf eine alte Blogparade für mich aufmerksam gemacht, die mit den Namen dieses Podcasts trägt, Mixtape mit 16. Und sie schrieb, Mensch, das ist jetzt auch schon mal wieder 5 Jahre her, nicht quasi jetzt diesen August. Und deswegen war es für mich zwangsläufig, sie zu fragen, ob sie denn gerne meine Gästin sein möchte. Sie hat ja gesagt und heute reden wir über ihr Mixtape. Hallo Stöpsel.
Hallo Tim, ich freue mich sehr.
Meine Standardfrage am Anfang ist immer erstmal, dass wir abklären müssen, wann warst du denn so 16?
Jetzt muss ich ja die Hosen runterlassen. Also 16 war ich 1997.
Und
Ende der bösen 90er.
Ende der bösen 90er. Ja, wir haben bisher ja. So die Anfang der 90er Jahre beleuchtet, eine Folge von Heike und auch eine Folge von Martin. Jetzt sind wir ein paar Jahre später und es sei schon so viel verraten, die Musik ist eher bei Heike als bei Martin. Da kommen wir aber noch dazu. Ja, wie war es denn so mit 16? Wie hast du Musik wahrgenommen? Wie bist du an Musik rangekommen?
Wie war es so mit 16? Ja, kompliziert war alles mit 16, aber da geht's, glaube ich, jedem ähnlich. Ich bin in einem sehr, sage ich mal, passiv musikalischen Haushalt aufgewachsen. Also meine Eltern haben schon sehr viel Musik gehört. Meine Schwester, die ein paar Jahre älter ist als ich, hat mich auch an einige Bands oder Künstler herangetragen. Also Musik war eigentlich immer präsent. Und natürlich so mit 12, 13, 14, ich kam aus einer sehr stimmen Take-That-Phase. Ja, und musste mich dann auch durch Freundeskreis und so weiter dann auch neu musikalisch orientieren, weil wann war Take That vorbei? 95, 96. Und habe ich mich wieder der guten Musik zugewandt.
Hatte ihr den Kabelfernsehen? Hast du Musikfernsehen geguckt? Viva 2, MTV, VH1?
Wir hatten ganz lange nur die ersten 3 Programme. Da waren meine Eltern sehr konservativ. Ich erinnere mich aber irgendwann, es verschwimmt ja auch alles so, diese Zeit, dieses Jugendlichsein, kann ich dir nicht genau sagen, aber ich erinnere mich an MTV auch ganz klar. MTV war, hat, glaube ich, 97 in Deutschland angefangen. Und spätestens 1-2 Jahre später hatten wir das auch. Also an Formel 1 erinnere ich mich noch. War eigentlich ein bisschen vor meiner Zeit, aber durch meine Schwester, die ist 7 Jahre älter, das macht halt viel aus. Da sitzt man halt als kleines Kind dann doch irgendwie daneben und kriegt Dinge mit. Aber später auf jeden Fall MTV, VH1, dann ganz viel später, das war aber dann nicht mit 16. Und Viva fand ich immer so, also ich war eher MTV-Kind.
Du hast Freundeskreis erwähnt. Habt ihr denn Musik ausgetauscht oder nur zusammengesessen, Musik gehört? Wie kann man sich das vorstellen?
Also nach dieser Boyband-Phase ging es relativ nahtlos in eine Skater-Klicken-Punkrock-Phase über. Übersprungshandlung, ich weiß es nicht. erklärt auch auf der zweiten Seite so 1-2 Songs, die ich heute vielleicht so nicht mehr hören würde, aber damals schon einfach mit dabei waren. Ich hatte auch relativ viele Freunde, Bekannte, die selber Musik gemacht haben, auch in Bands gespielt haben. Und ja, also man kann schon sagen, es war immer ein großes Thema. Aber ausgetauscht, auch hier, hör mal oder so, auch Mixtapes ausgetauscht, obwohl ich da relativ zurückhaltend war, weil das für mich schon ein sehr persönlicher, intimer Akt quasi schon fast war. Also das haben nur ausgewählte Leute von mir Mixtapes bekommen.
Waren das denn noch Kassetten oder waren das schon CDs bei dir?
Kassetten. Relativ lange. Wir hatten also durch meine Eltern eine sehr gut ausgestattete Audioanlage, also auch mit Plattenspieler, Tape Deck, später auch CD-Player. Aber ich habe sehr lange noch Kassetten aufgenommen.
Es kommt die quasi Kassettengrätchenfrage. TDK, Maxwell, BASF. Hast du eine präferierte Marke gehabt?
Ich glaube, hauptsächlich hatten wir TDK, aber Maxwell auch. Also BASF war, glaube ich, TDK fand ich ganz gut, waren, glaube ich, auch ein bisschen billiger als die Maxwell. Aber so die beiden Marken. 90 Minuten natürlich.
Natürlich. Alles andere ist ja auch Wahnsinn.
Ja, alles andere ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Anderthalb Stunden Musik sind schon eine gute Länge.
Wobei, wenn man eine große Präferenz für Punk hat, dann reichen manchmal auch die 60 Minuten. Hast du denn den Mixtapes, haben die von dir irgendwelchen Namen bekommen oder war das einfach irgendwie nur durchnummeriert? Oder?
Also wenn ich Dinge für andere produziert habe, war das dann für Tim zum Beispiel. Und dann also auch kein Cover-Art oder so, sondern einfach Interpret, Titel, Länge meistens auch noch. Also als wir vor 5 Jahren diese Mixtapes zusammengestellt haben durch deinen Aufruf, ich habe ja kein eigenes Blog, habe ich mir aber auch so einen Zettel gemacht, wo ich das auch so aufgeschrieben habe, als hätte ich es auf einen Kassettencover geschrieben.
Hast du dir immer spezielle Gedanken gemacht, wenn du die Lieder zusammengestellt hast, dass es irgendwie thematisch zusammenpasst oder dass es irgendwie möglichst abwechslungsreich ist? Wie bist du da rangegangen, wenn du dein Mixtapes erstellt hast für jemanden?
Schon thematisch. Auch ich habe da relativ viele Gedanken dran verschwendet, auch wie ein vernünftiger Aufbau ist, also ein guter Startsong. Mit was hört man auf? Was kommt so in der Mitte so ein bisschen aufeinander aufbauend? Was gar nicht geht, sind zweimal die gleichen Interpreten. Also ich hatte da schon sehr strenge Regeln auch an mich selber. Und natürlich immer die Suche nach dem perfekten Mix. Wie stelle ich mir das vor und wie passt es zeitlich auf die beiden Seiten?
Das heißt, du hast dir vielleicht vorüberlegt, welche Lieder du drauf haben möchtest und hast dann geguckt, wie lang sind die, wie kann ich sie so zusammenstellen, dass es passt und dass es auch zeitlich hinkommt.
Genau. Also es war schon relativ viel Arbeit. Da habe ich auch viel Herzblut reingesteckt und somit das auch nicht einfach so für jeden gemacht. Viele für mich selber einfach, aber auch ein paar für Freundinnen, Schwärme, Freunde und so Menschen.
Das heißt, gab es ja noch mal subtile Hinweise in den Liedern, dass du jemanden vielleicht nur mehr magst als mögen?
Sehr, sehr, sehr subtil. Ja, natürlich.
Ja, sehr schön. Ja, das ist ja, hat ja jeder verschiedene Herangehensweisen.
Ja.
Ich würde sagen, wir fangen mal langsam an, uns ein bisschen mit deinem Mixtape zu beschäftigen, was du zusammengestellt hast und was deine Zeit mit 16 ein bisschen wiedergibt. Was auffällt bei Seite A, dass sie insgesamt sehr ruhig ist, fast schon besinnlich teilweise, würde ich sagen. Vielleicht mal ein bisschen melancholisch, aber nie wirklich so todtraurig. Würdest du das so also im Vorhinein, bevor wir über die einzelnen Interpreten Songs reden, auch so sehen?
Ja, also das zieht sich so ein bisschen durch meine gesamte Musiklaufbahn, Musiklebenslauf. Zwei Herzen, die für einerseits wirklich laute Rumpelmusik schlagen und auch für, ich nenne es so schön, Novembermusik. Also schon melancholisch, so wie du sagst. Auch gerne düsterer mit so, gut, manche Leute würden das anders sehen, aber mit so richtigen Schnulzen. Kann ich inzwischen nicht mehr viel anfangen. Habe ich mit 16 natürlich auch gehört, wenn man sich in seinem eigenen Leid gesuhlt hat oder in seiner Freude über eine Verliebtheit, hört man natürlich auch Dinge, die man heutzutage vielleicht nicht mehr so hören würde. Ja, und ich habe dieses, als ich mir Gedanken gemacht habe über das Mixtape mit 16, habe ich gedacht, nee, ich möchte das auch gerne so abbilden, dass es diese zwei Seiten gibt immer noch. Deswegen ist die erste Seite eher die ruhige November-Seite und die zweite Seite, da geht's dann ein bisschen mehr ans Eingemachte.
Genau, aber dazu kommen wir dann später. Der Eröffnungssong von der Mixtape ist Humming von Portishead.
Ja, Portishead habe ich auch in dieser Zeit erst wirklich richtig kennengelernt. 94 gab es ja schon Dummy, was ich in der Retrospektive erst richtig bewusst gehört habe. Und die zweite Platte von Portishead war genau meins. Also Beth Gibbons finde ich immer noch wahnsinnig spannend und wahnsinnig gut. Und Portishead, sowas hatte ich vorher noch nie gehört, was die gemacht haben. Und das ging ganz tief rein. In den Kopf, ins Herz, in den Körper, die Musik, da konnte ich tagelang wahnsinnig gut so leiden und grübeln und was man so macht mit 16. Das war eine sehr intensive Platte und also Portishead begleitet mich auch bis heute noch, kann ich heute wahnsinnig gut noch hören. Und Humming ist, das ist so ein bisschen spooky und ein bisschen, ja, natürlich auch melancholisch und ich habe es gewählt, weil es ein schöner, leiser Einstieg in die erste Seite ist. Leicht ist es nicht, nein, leise.
Du hast Grübeln erwähnt, das heißt, du bist auch jemand, der sich ein bisschen mit den Texten der Interpreten und der Interpretinnen auseinandersetzt?
Kommt drauf an. Mein Singer-Songwriter-Herz, ja. Also wenn es eher so ruhigere, harmonischere Dinge sind, dann ja. Bei Elektronik oder Metal oder Crossover oder wie auch immer brauche ich nicht unbedingt wahnsinnige Bedeutung. Also beides. Es gibt Lieder, die mir textlich was bedeuten und es gibt Lieder, die mir musikalisch was bedeuten und beides zusammen gibt's auch.
Was auffällt, ist, dass Humming hat keine Single. Viele andere Lieder auf deinem Mixtape sind tatsächlich auch Singles gewesen. Das heißt, das hast du wirklich dann auch bewusst ausgesucht vom Album selbst.
Genau. Ich habe gedacht, vielleicht mal eins nehmen, was nicht sonderlich bekannt durch Single ist oder so. Und das hat, also durch die Länge finde ich es interessant. Ich meine, 6 Minuten irgendwas ist natürlich ein gewagter Einstieg in ein Mixtape. Aber es soll ja auch nicht zu bequem sein für die Leute, die es hören.
Okay. Danach kommt eine Band, die aus Schottland kommt. Wir bleiben also in Großbritannien. Sie kommt aus Glasgow. Sie hatte auf knapp 10 Jahre vor dem Lied, was du ausgesucht hast, einen riesengroßen Hit. Zumindest gefühlt, war aber charttechnisch gar nicht so weit, so erfolgreich wie diese Single. Nämlich Say What You Want von Texas.
Ja, wie das draufkommt, es ist eigentlich gar nicht so sehr meine Musik gewesen. Es war schon fast ein bisschen zu fröhlich. Nein, fröhlich ist es auch harmonisch. Ich weiß es nicht, ich kann es hier nicht genau erklären. Aber das fand ich gut. Und das war, das habe ich auch selber entdeckt. Das war jetzt nicht irgendwie durch Freundeskreis oder Schwester oder Eltern. Texas habe ich für mich selber entdeckt, habe große Schwierigkeiten meistens mit Frauenstimmen, fand aber da auch die Stimme gut und es hat mich ein paar Jahre lang begleitet, würde ich jetzt so, ich höre es, wenn es im Radio läuft, obwohl ich es relativ selten im Radio höre, aber würde ich jetzt so nicht mehr selber auflegen.
Ist auch ein Lied, dessen ich mir selber gar nicht so bewusst gewesen bin. Also das angesprochene Lied von mir war natürlich I Don't Want a Lover. Das war 1989 ein veritabler Erfolg. Das hört man immer mal wieder, aber Say What You Want habe ich irgendwie nie großartig wahrgenommen. Aber ist auch eine Zeit gewesen, 1997, da habe ich dann noch eher andere Musik gehört und auch eigentlich so gut wie kein Radio. Das ist deswegen auch nicht unbedingt wahrnehmen können.
Ich glaube, es ist in irgendeinem Film vorgekommen. Daher kannte ich es aber nicht, aber es lief doch relativ lange mal in Radios. Aber wenn du da schon in einer anderen musikalischen Hemisphäre warst, ist natürlich ist relativ wenig Berührungspunkte damit.
Die habe ich dafür mit dem nächsten Künstler, und zwar ganz gewaltig. Obwohl das Lied von einem Album ist, wo ich ja sagen würde, das ist schon eher dem, was er fast mehr heute auch macht, musikalisch, und weniger, was er damals gemacht hat. Wir reden von Nick Cave aus Australien, der hier noch mit The Bad Seeds musiziert hat, obwohl ich finde, die Bad Seeds, die ja noch mehr Begleitband sind und er mit seinem Pianospiel viel weiter im Vordergrund steht. Und das Lied ist Into My Arms von Boatman's Call.
Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Ja, Nick Cave habe ich von meiner Schwester geerbt. Hätte ich so wahrscheinlich nie kennengelernt. Sie war da eher in dieser New Wave Gothic Richtung unterwegs und habe ich auch viele andere Sachen kennengelernt. Auch auf der zweiten Seite ist auch nochmal eine Band, die ich durch sie kennengelernt habe. Und Boatman's Call passte natürlich hervorragend in diese November-Musikstimmung. Es ist relativ anders zu dem, was er vorher gemacht hat. Ich finde es immer noch eine hervorragende Platte, die man auch gar nicht so oft hören kann, weil mich also Nick Cave emotional immer mitnimmt. Und es ist schon eine ganz spezielle Platte. Und Into My Arms ist einfach ein großartiges Lied.
Ja, das ganze Album finde ich einfach, das ist sehr, sehr schön. Es ist halt schon ein gewaltiger Unterschied zur The Murder Ballads, die davor war. Was, würde ich mal sagen, was ähnlich wie ein, ja, war schon ein veritabler kommerzieller Erfolg, würde ich mal behaupten. Also, Where the Wild Roses Grow, das, der etwas damit Kylie Minogue gesungen hat, das lief irgendwie auch überall rauf und runter.
Ja.
Und, generell sind die Songs da auf The Murder Ballads auch noch teilweise ein bisschen, manche sind ein bisschen sperriger, nicht sperrig noch für eine K-Verhältnisse, aber auf jeden Fall viel, viel sperriger als das, was er auf The Bowman's Call macht. Das ist irgendwie, wie du schon sagst, also ich finde dieser Begriff November-Musik, der trifft das echt gut. Ich mag es auch sehr, ich kann es auch nicht immer hören, weil das schon, da ist schon sehr viel Melancholie mit drin, obwohl die Lieder nicht alle unbedingt irgendwie auch melancholische Hintergründe haben. Da sind auch schöne Liebeslieder bei teilweise einfach.
Ja, was ich zu dem, im Rahmen der Recherche zu dem heutigen Termin gelesen hatte, was ich vorher gar nicht wusste. Er hat das Lied auf der Beerdigung von Michael Hutchence wohl auch gesungen, der Sänger von In Excess. Und ja, also es ist kein fröhliches Lied, aber fröhliche Lieder können andere Leute hören. Die interessieren mich meistens nicht so.
Das nächste Lied hat einen interessanten Titel, den die meisten wahrscheinlich eher mit Pink Floyd verbinden. Es ist Piper at the Gate of Dawn von Van Morrison. Wir gehen wieder zurück nach Großbritannien, denn der Herr ist Nordire. Und das Lied der bezieht sich auf The Wind in the Willows von Kenneth Graham, die Novelle, wo ich gerade nicht genau weiß, weißt du auf Deutsch auch irgendwie Wind und die Weiden? Ich weiß es gerade gar nicht.
Der Wind in den Weiden, glaube ich, oder? Weiden.
Ja. Kann sein.
Yeah, they stood upon the lawn and listened to the silence. Of the wind in the willow and the piper at the gates of dawn. Wind in the willow and the piper at the gates of dawn.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieses Lied auf dieses Mixtape kommt. Nein, ich weiß schon, Van Morrison hat mein Vater sehr, sehr viel gehört. Und mein Problem in Anführungszeichen mit der Musik meiner Eltern ist, ich konnte mich da nicht so gut von abgrenzen, weil sie wirklich gute Sachen gehört haben. Sie haben viel 60er, 70er, Psychedelic, Progressive. Also ich bin aufgewachsen mit Jimi Hendrix, Pink Floyd, Grateful Dead, Jethro Tull. Das ist ja alles nichts, wogegen man, wenn man Musik mag, viel rebellieren kann. Und also ich würde es heute so vermutlich nicht mehr selber hören. Damals habe ich es, also ich habe es mit drauf, weil es mich irgendwie in dieser Zeit begleitet hat. Aber warum, wieso? Wahrscheinlich, weil mein Vater die Platte rauf und runter gehört hat.
Es sticht schon ein bisschen hervor. Es hat so einen leichten Folk-Touch dabei, wie diesen klassischen Flötentönen. Und obwohl Van Morrison selber, der macht Ende der 60er Jahre Musik und macht auch immer noch Musik, ist tatsächlich auch von einem aktuellen Album. Also es klingt, ich finde es ein schönes Lied, aber es sticht schon hervor, weil es irgendwie schon anders ist als die anderen, was irgendwie
ja
keine zeitgenössische Popmusik in dem Sinne ist.
Genau, ich habe mir ja auch im Zuge unseres Gesprächs die Playlist nochmal angehört und habe gedacht, hä? Okay, aber das ist auch irgendwie so charakteristisch für meinen Musikgeschmack. Ich habe nicht so ein Genre, wo ich mich total wohlfühle und ich lehne alles andere ab. Das hatte ich nie. Ich war immer wie so ein Schwamm. Ich habe alles aufgesogen, was es so an Musik um mich herum gab und habe mir die schönsten Sachen oder die besten Sachen für mich rausgesucht. Und das mache ich heute auch noch so. Also ich finde zwar dieses, ja, ich habe kein Genre, ich höre nur Gutes. Es ist eigentlich eine total, total blöde Aussage. Also ich habe schon Lieblingsgenres, aber ich lehne anderes nicht ab, nur weil es Hip-Hop oder Elektro oder sonst was höre ich auch gerne teilweise.
Ja, mir geht's halt ähnlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Hip-Hop jetzt so meine Lieblingsmusik ist, aber es gibt durchaus Hip-Hop-Künstler und Bands, die ich auch mag. Es sind nicht viele, aber es gibt sie. Genauso wie es auch Sachen im elektronischen Bereich gibt, wo ich sagen würde, so ja, höre ich gerne. Und obwohl mein Herz ja mehr oder sehr stark mal in Richtung Punk und Alternative Rock gibt, selbst da höre ich ja nicht alles. Selbst da gibt es ja ganz viele Bands, die ich auch furchtbar finde. Also
ja.
Das ist ja normal.
Ja, und ich finde, das sollte man sich auch so ein bisschen offen lassen. Das ist ja bereichernd, wenn man Dinge kennenlernt, auch viel durch andere Menschen, die sagen, hey, hier, hör mal das. Es ist ein Kommunikationsmittel, finde ich. Und du kannst einfach deinen Horizont damit auch gut erweitern.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Künstler aus einem Genre, die man hört, haben ja auch Einflüsse. Und die sind nicht alle aus dem Genre, aus dem sie kommen.
Genau.
Die nächste Band, ich erwähne immer gerne, wo die Bands herkommen, weil ich es manchmal ganz spannend finde, das zu sehen, ob es irgendwie so ein Muster gibt. Und bei dir ist alles bisher sehr, sehr UK-lastig.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja, fand ich halt auch bei Martin sehr spannend, dass so fast alles europäische Musik war und da amerikanische elektronische Musik irgendwie eigentlich keine Rolle gespielt hat, großartig. Ist eine Band, die auch sehr ihren eigenen Stil hat, den man eigentlich ganz schwer in Worte fassen kann. Es gibt Sachen, von denen ich sehr gerne mag, es gibt Sachen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Es ist Radiohead und das Lied, was du ausgesucht hast, finde ich sehr schön, es ist Karma Police.
Das hat mich ähnlich wie Portishead damals. Ich habe sowas noch nie gehört vorher. Also diese ganze Okay-Computer war eine musikalische Offenbarung für mich. Ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Thom Yorke. Und Karma Police, es gibt so Lieder, die überrollen dich einfach. Die haben so einen Vibe oder ich weiß es nicht genau, was es ist. Es ist irgendwas, was direkt mitten reintrifft. Und das ist auf jeden Fall, also die ganze Platte finde ich heute noch großartig und das Lied überragend.
Ist auch so mit das Album von Radiohead, mit dem ich selber am meisten was anfangen kann. Sachen davor, also ich war so, weiß nicht, andere Sachen danach kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Ich verstehe aber, dass weswegen Menschen diese Musik mögen. Denn weil, wie du schon sagtest, sie ist schon echt anders als andere Dinge und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, weiß ich, vielleicht sind sie sowas wie moderne Pink Floyd oder so, von der Art, von der Musikgewalt her.
Wahrscheinlich stöhnen jetzt alle Leute auf und denken, oh Gott, was reden die da? Nee, aber so von der Spielfreude oder auch Innovation kann man das meiner Meinung nach durchaus vergleichen.
Es ist halt auch auf irgendeine Art und Weise halt progressiv, ohne halt, dass es irgendwie Rock, Rock oder sonst irgendwas einfach ist. Also ist so mein persönliches Empfinden.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, auch glaube ich die erste Band, die einfach bin nicht sicher, ob das Radiohead oder ob das Nine Inch Nails waren, die ein Album einfach kostenlos zur Verfügung gestellt haben und gesagt, so hier, bezahlt, was ihr wollt.
Ich glaube fast Radiohead, aber ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen.
Also ich meine auch, dass es Radiohead waren und einfach auch zu zeigen, so, liebe Plattenindustrie, seht ihr, das funktioniert? Leute geben trotzdem Geld aus für Musik.
Ja.
Was ihr macht und was ihr sagt.
Ja. Und ich höre auch die Sachen, auch die später kamen, auch die Hell to the Thief fand ich fantastisch. Und auch was er so solo macht, das Anima-Projekt ist, glaube ich, das Neueste. Ich höre das gern. Das ist so Musik, mit der man sich ein bisschen beschäftigen muss. Das kann meiner Meinung nach nicht einfach so nebenher laufen. Dann nervt es schnell, finde ich. Also jetzt, weiß ich nicht, beim Bügeln oder was auch immer. sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Und das mag ich, wenn Musik sagt, hallo, hier bin ich, aber hör mir bitte genau zu.
Genau das, was du sagst. Es ist Musik, auf die man sich einlassen muss. Und das funktioniert aber nicht, wenn du halt nebenbei tatsächlich irgendwie bügelst oder strickst oder guckst oder, keine Ahnung, einen Comic liest.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht.
Genau, da gibt's andere, die eingängiger sind, höre ich auch mal ganz gerne, aber grundsätzlich beschäftige ich mich schon auch gerne mit dem, was ich da höre.
Die nächste Band kommt auch aus Großbritannien und es ist die erste Crossover-Band, die wir haben, nämlich Delamitri mit Make It Always Too Late. Und Heike hat in Folge 1 schon Delamitri eigentlich mit einem anderen Song in ihrem Mixtape gehabt.
Ja, ich habe die auch mit dem Album, wo das Lied drauf ist, auch erst kennengelernt. Es war auch so eine Eigenentdeckung ohne fremdes Zutun. Sind, ja, was sagt man? Ist schon so Rockband eigentlich. Ich habe im Zuge der A-Seite ein sehr langsames, auch vom Text her melancholisches Lied ausgesucht und die ganze Platte von denen hat mich damals schon sehr begleitet, weil es so ein guter Mix war. Es war halt so ein bisschen Gitarre und so im Sommer draußen sitzen und einfach hören und aber auch ein paar nachdenklichere Soul-Lieder dabei, ja, zu denen man mit 16 natürlich viel Gelegenheit hatte.
Ja, auch dieses Lied war keine Single für dem Album, sondern sprich, das musst du auch, das hast du wieder ganz bewusst rausgesucht.
Genau, das ist, glaube ich, das letzte Lied auf der CD. Und ist natürlich auch ein Statement, eine CD mit sowas zu beenden oder eine Platte. Und den Hörer so in eine leicht melancholische Phase zu entlassen, wenn vorher eigentlich so ein auch Rockiges dazwischen war und dann kommt halt dieses Ding und sagt so, tschüss, viel Spaß noch.
Wobei, gerade im Rock- oder auch im Metal-Bereich hast du es ja sehr viel. Das wird die ganze Zeit wieder rumgeschrammelt und das letzte ist dann irgendwas Ruhiges, Bedächtiges, Langsames. Nochmal so rausschmeißen, nochmal die Ballade zum Besänftigen und die Ohren zu entspannen.
Ohne zu viel vorzugreifen, das wird heute nicht passieren.
Das stimmt. Zumindest nicht auf der B-Seite.
Genau.
Ja. Noch irgendwas, was du zu Delamitri anmerken möchtest?
Nö. Also ich habe die auch nicht sehr viel weiter verfolgt. Also ich habe viele Bands oder Platten, wo ich auch nur eine oder zwei Sachen von kenne und auch nicht mich weiter dafür interessiere oder mal so reingehört habe und gedacht habe, naja, es ist halt bei mir sehr viel biografisch verknüpft Musik. Und wenn ein Album mich in einer Zeit begleitet hat, das muss auch gar nicht so sein, dass ich die Band dann vorher oder nachher weiter gut finde, sondern auch einfach nur dieses Album oder auch nur ein Lied für mich wichtig ist. Und das ist so eine. Also das Album, das heißt Some Other Suckers Parade, höre ich auch heute noch ganz gerne, mache dann natürlich sofort die Zeitmaschine an, weil es so krass verknüpft ist mit ganz vielen Dingen, einfach auch Sommer und ach, alles Mögliche, mit 16 halt. Mhm. Und aber ich habe jetzt mich nicht weiter mit der Band beschäftigt.
Wir verlassen Europa und gehen in die USA und kommen zu Matchbox 20. Große Hitsingle war Push, aber du hast Hang ausgewählt. And we always say, let it be good to go away someday. Yeah, but if there's nothing there to make things change, if it's the same for you, I'll just hang.
Ja, Hang, also die ganze Platte. Ich habe erst hinterher so ein bisschen recherchiert, was das eigentlich so für Typen sind oder der Rob Thomas auch für ein Typ ist. Der hat ja auch ein relativ bewegtes, schwieriges Leben hinter sich. Wusste ich damals nicht. Ich habe die Platte gehört und habe gedacht, wow, das ist relativ glatte Musik. So, ja, glatt hört sich so böse an. Es ist halt normaler Rock, aber da haben mich die Texte tatsächlich in ihren Bann gezogen. Und es ist auch alles sehr viel melancholischer, als man erstmal so glaubt. Und passte natürlich dann hervorragend zu meiner Verfassung.
Ja, da war vor allen Dingen die Single Push sehr umstritten. Man hat ihm da Misogynie vorgeworfen und dass es darum ging, dass er angeblich gerne irgendwie Frauen wehtun möchte. Und er selber sagt, naja, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Er verarbeitet er selber eine Beziehung, in der er das Opfer gewesen ist von einer Frau.
Ah, okay, der Hintergrund war mir gar nicht so bekannt. Ich weiß nur, dass er wohl familiär nicht ganz so Glück gehabt hat mit alkoholkranken Verwandten. Was habe ich gelesen? Eine Oma, die ihm Kokain gegeben hat und so. Also in jungen Jahren. Also war auch mal im Knast und ein paar Jahre obdachlos. Also schon eher ein bewegteres Leben, was er dann, glaube ich, auch ganz gut mit seiner Musik verarbeitet hat.
Ja, das war diese Zeit, in der so der das, was man allgemein als Grunge bezeichnet, eigentlich schon vorbei war. Aber Elemente davon noch so dann so in, sag ich mal, in rockiger Popmusik dann wieder ankam und das Film hatte auch bei Matchbox 20 so ein bisschen mit drin, so ein bisschen dieses, ich sag mal, ein bisschen das Raue beim Gesang.
Ja, also ich finde ihn als Sänger auch immer noch sehr gut. Und was du sagst, dieses Poppige, vordergründig, aber hintergründig kommt noch so, schleicht sich noch was mit durch die Tür. Und das finde ich immer ganz spannend.
Genau, das ist halt mehr Pop-Rock als reine Popmusik oder Rock-Pop irgendwie so.
Genau,
Also ich weiß genau, was du meinst, als du sagst, so ja, also das ist irgendwie wäre so glatt, aber eigentlich tut man ihm damit Unrecht.
Ja.
Hat auch live, das ist ja auch noch eine andere Wirkung. Ich meine mich dunkel zu erinnern, sie immer mal live gesehen zu haben irgendwo. Und
Hab ich leider nie.
Das ist dann schon, da merkt man auch schon, was dann auch so in der Produktion halt gemacht wird. Um es halt dann noch möglichst gefällig für den Radiohörer klingen zu lassen.
Genau.
Nicht ganz so die klassische Radiomusik haben wir mit der nächsten Band, die aus Deutschland kommt. Sie kommt aus Hamburg. Sie ist mit dessen, was man wohl so die kommerzielle Phase der Hamburger Schule bezeichnen kann, so kommerziell so in Anführungszeichen. es sind Tokotronic. Sie wollten uns erzählen.
Eine deiner Lieblingsbands, glaube ich.
Ich bin kein besonderer Fan von Tokotronic. Ein, zwei Lieder so kann ich mal ertragen, dann ist bei mir aber auch vorbei. Ich komme mit diesem nöligen, gerotzten, gelangweiligen Gesang nicht klar.
Das ist sehr interessant. Ich habe Tokotronic und auch vorher Blumfeld durch meine Tante kennengelernt, die, ich glaube, in unserer Familie der größte Musikfreak ist und damals schon Tausende von Platten hatte und es wird nicht weniger. Und ich fand die gut. Ich fand genau eben dieses vielleicht ist es aber auch das richtige Alter, Tokotronic so mit 15, 16 kennenzulernen, dieses rotzige, nölige, bläh. Inzwischen, also es ist ja von der, es ist egal, aber ist das, glaube ich, ne?
Genau, das war das vierte Album von Tokotronic.
Und das ist ja schon das eher gefälligere musikalisch. Vorher waren sie ja ein bisschen schrammeliger noch unterwegs. Das habe ich alles erst in der Retrospektive kennengelernt und finde die Sachen auch gut. Teilweise viel besser als ruhigere Sachen, aber so war es damals.
Ich war damals Student und ich hatte durchaus viele Kommilitonen gehabt, die auch total toll fanden. Und wie gesagt, mich haben die halt nie groß abgeholt. Mir war das irgendwie alles ein bisschen zu öde. Auch so im Nachhinein betrachtet. Also mittlerweile kann ich sie eher ertragen, als ich sie damals ertragen konnte. Da fand ich tatsächlich dann Blumenfeld oder die Sterne haben mir mehr zugesagt.
Ich habe vor ein paar Jahren, als sie nochmal auf Tour waren, war ich sogar noch auf dem Konzert. Ich finde sie sehr gut gealtert. Also sie haben sich behauptet, sie haben so ihren Platz im deutschen Musikbusiness, machen gute deutsche Musik, was auch nicht selbstverständlich ist. Und natürlich, der Sänger hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Das ist natürlich nochmal ein
das
Plus.
Verbindet. Nein,
das verbindet. Nee, genau.
Was man immer zugute halten muss, ist, dass sie auch mitverantwortlich sind, das meine ich jedenfalls tatsächlich negativ, dass so ein Augenmerk auch mal auf die deutsche Indie-Musikszene geworfen wird und wurde. Also gerade so Mitte, Ende der 90er Jahre gibt es ja viele Bands aus Deutschland, wo ich sagen würde, das sind eher so Indie-Bands und die dann auch dank eines Senders wie Viva, also Viva 2, dann auch Aufmerksamkeit bekommen haben.
Das ist richtig. Wobei ich diese ganze Indie-Szene so fand, wie du die Musik fandest. Also wir haben diese Leute, das war alles diese Attitüde war nicht meine, dieses schluffige, wir sind so, es war so ein bisschen so wie heute, vielleicht so Hipster, sich gerne kiriert, dieses, ach ja, wir sind so Indie, wir sind so, konnte ich nie was mit anfangen. Also mit der Musik schon, mit der ganzen Szene, das war nicht meins.
Da ist auch vieles dabei, wo ich sagen würde, dass es textlich dann teilweise auch so komisch deutsch verkopft, sehr selbstgefällig, dass es dann einem auch einen schwer macht.
Selbstgefällig fand ich bei der Musik nicht schlimm, bei den Leuten dann. Also es schlug sich dann auf die Leute wieder. Das, also wie gesagt, das war eine sehr seltsame Szene. Ich habe das lieber für mich gehört.
Die nächste Band ist eine Band, mit der ich wirklich Probleme habe. Ich kann diese Band nicht ausstehen. Ich finde sie ganz, 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 ganz schlimm. Aber es geht ja nicht um mich und mein Wohlbefinden, sondern es geht darum, dass sie dir gefällt. Es gibt ganz viele andere Menschen, die sie ganz wunderbar, ganz, ganz toll finden. Es geht um Oasis und das Lied heißt Stand By Me.
Kriege ich heute Pickel von, wenn ich das höre, muss ich sagen. Ich war 16, was soll ich sagen? Oasis war präsent und war auch dieses rotzige, dieses, wir sind so individuell und cool. Das hat mir damals schon gefallen. Heute denke ich, ja, okay, du warst jung. Aber das Stand By Me kann man sogar noch hören heute. Also es ist jetzt nicht irgendwie eins ihrer schlimmeren Lieder, finde ich. Passte besser als alle anderen auf diese A-Seite drauf. Deswegen habe ich das genommen. Weil es natürlich auch so ein, ja, kleines Mädchen ist verliebt und so weiter Thema.
Ich komme halt überhaupt nicht auf den, nenn es mal Gesang, klar. Von all diesen ganzen es ist ja auch ein bisschen so die Hochphase oder vielleicht schon wieder die absteigende Phase des Britpops, waren das die Band, mit der ich irgendwie halt allerdings anfangen konnte. Ich fand einfach auch die Gallaghers, finde es ganz schlimme Menschen, ganz schlimme Attitüde, die ist eigentlich noch schlimmer hingenölte beim Singen. Ich habe immer früher mal Scherz gesagt, der heißt ja schon Nöl mit Vornamen. Hatten auch das ganz, ganz große Pech, dass sie nie Nummer 1 waren mit diesem Lied, sondern nur Nummer 2 in den Single-Charts in UK. Denn kurz vorher ist Prinzessin Diana gestorben und Elton John hat Candle in the Wind veröffentlicht. Und das hat dann sehr lange die Charts in UK dominiert.
Ja, da hatten sie bestimmt Ego-Probleme mit, aber hilft ja nichts.
Ich habe mich jetzt nicht so sehr mit auseinandergesetzt, dass ich wüsste, ob sie auch über Elton John geschimpft haben. Ich kann nur diese Grabenkämpfe mit Damon Albarn mir mitbekommen und naja. Kommen wir eventuell später nochmal zu.
Ja, ich war da relativ salomonisch. Inzwischen finde ich Pulp eigentlich am besten. Aber ich habe damals alle drei gehört, also Oasis, Blur und Pulp. Also die drei großen, sagen wir mal.
Ja, ja, Jarvis Cocker ist auch schon ein sehr, sehr spannender, interessanter Mensch.
Ja.
Gut, dann lassen wir Oasis mal hinter uns. Und kommt zu einer nächsten Band, die vom Namen allein her auch erstmal gar nicht so aufs Mixtape zu passen scheint. Denn das Lied, was du ausgesucht hast, ist eigentlich auch sehr, sehr untypisch für die Musik, die sie sonst machen. Es ist Hollow Years von Dream Theater.
Ja, da schreien jetzt wieder alle, weil Dream Theater ist ja per se böse Musik und Hollow Years noch viel schlimmer. Die Band habe ich durch meine Musikerfreunde kennengelernt. Das ist, wie sagt man so schön, Musik für Musiker, womit andere Leute nicht so viel anfangen können. Ich höre sie heimlich immer noch ganz gerne. Und das ist eine rein romantische Entscheidung, das da drauf zu tun. Also das war so ein Lied, was diverse Schwärmereien begleitet hat.
Erstes Lied, ich habe es halt gehört, auf einmal war es irgendwie vorbei. Es ist bei mir einfach null hängen geblieben.
Ja, es ist sicherlich untypisch, wie du sagst, für sie und auf keinen Fall ihr bestes Lied oder das Lied, womit man sie jetzt kennenlernen sollte. Da gibt es ganz andere, aber es ist mein Lied von denen. Ich kann ja auch nichts dafür.
Das keine Wertung von meiner Seite.
Nein.
Ja, apropos Seite. Seite A ist jetzt vorbei. So einmal, ja. Du hast es ja schon bei dem einen analytisch angekündigt, dass du es heute wahrscheinlich so nicht mehr hören wollen würdest. Aber so retrospektiv auch Seite A betrachtet, wie bewertest du sie aus jetziger Sicht?
Natürlich hervorragend zusammengestellt. Und ich glaube, es zeigt ganz gut so die Bandbreite auch von den ruhigeren Sachen, die ich gehört habe. Und vieles davon würde ich auch heute noch hören. Oder höre ich auch heute noch.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje. Gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Nach der doch eher ruhigen, besinnlichen Seite A wird es langsam doch ein bisschen rockiger.
Ich hatte ganz
Hören,
langsam.
Ich hätte beim Hören von Seite B hatte ich irgendwie immer so ein Roadtrip-Gefühl irgendwie.
Das ist schön. Das finde ich gut, ja.
Kannst ja dann gleich auch was zu sagen, wenn wir dann soweit sind, Seite B dann auch nochmal rückblickend zu bewerten. Fangen wir aber mit dem ersten Lied an, den ersten Künstler oder Künstlerin in dem Fall. Ist es Buena Vista Social Club? Und zwar, ich weiß nicht, heißt es Chan Chan? Ich kann kein Spanisch, deswegen bin ich jetzt nicht sehr, wie das ausgesprochen werden soll. Du bestätigst das. Das Lied selber ist älter, wurde dann nicht von 1984 wurde 96 neu aufgenommen von Ry Cooder. Und basierend darauf wurde dann schließlich auch noch ein Dokumentarfilm mit Wim Wenders gedreht.
Der war, glaube ich, ein, zwei Jahre später, genau.
Ist von 1999, genau.
Genau.
2000 als beste Dokumentarfilm für einen Oscar nominiert.
Und diese Platte, warum das überhaupt da drauf ist, ich mag die ganze CD sehr gerne. Und diese Platte lief, ich habe früher lange, lange gekellnert. Und zu dem Zeitpunkt lief die jeden Abend beim Aufräumen. So, wenn dann alle Gäste weg waren und wir dann da noch die Theke sauber gemacht haben und so weiter, hat der Chef dann immer die Platte auf volle Lautstärke und wir haben dann noch ein Feierabendgetränk zu uns genommen und haben das gehört. Und es war sehr entspannt.
Es war erstaunlicherweise ein Riesenhit nur in Deutschland. In Deutschland war das Album auf Platz 1 in den Charts. In UK so gerade eben in den Top 50 und in den USA auf Platz 80.
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass es ist was anderes. Und es spricht so ein bisschen auch die, weiß ich nicht, selbsternannte musikalische Elite an. Oh, wir hören jetzt mal was aus Südamerika und das klingt ganz toll.
Weltmusik.
Weltmusik, genau. Und Weltmusik ist ja in so einer gewissen Bubble in Deutschland ja immer ganz gern genommen.
Ich glaube auch, dass es damals irgendwie auch dann sehr durch den Feuilleton ging und dann mit dieser Musik.
Ja, ja, ja.
Und dann natürlich ein paar Jahre später nochmal durch den Film auch.
Ja.
Und das ist so etwas, der deutsche Feuilleton, der liebt sowas.
Richtig, richtig. Und dann kaufen das die Leute und denken, ich habe was anderes gehört, als was es sonst so gibt.
Genau, weil es im Spiegel stand.
Oder in der Süddeutschen.
Oder da, ja. die nächste Band gibt es schon ähnlich lange. Also eigentlich sogar noch länger. Aber ein Stück von ihrem damals aktuellen Album Ultra. Wir reden über Depeche Mode und It's No Good. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy. Out there without me. I know you can't be. Cause it's no good. Ja, Depeche Mode ist auch eine Band, die durch meine Schwester in mein Leben getreten ist. Finde ich auch immer noch gut. Ich habe leider versäumt, sie mal live zu sehen. Würde ich auch heute, glaube ich, nicht mehr machen. Aber es ist eine ganz spannende Musik, was sie machen. Also viel elektronisch und die Stimme von Dave finde ich großartig. Kann verstehen, dass die Leute sagen, naja, aber ich finde die immer noch, ist jetzt nicht irgendwie so Lieblingsband oder so, aber ich höre es gern. Mir geht's mit Depeche Mode ähnlich. Ist eine Band, die ich in den frühen 80ern echt top fand. Dann habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren, fand zwischendurch irgendwie doof. Und so mit dem Album kam sie für mich dann wieder so ein bisschen wieder zurück in mein Bewusstsein. Und eigentlich auch überhaupt nicht so das, was ich damals so gehört habe, obwohl es halt so elektronisch ist, weil ist es trotzdem keine Elektromusik im klassischen Sinne, so finde ich.
Ja.
Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Und in Zukunft einfach irgendwie diese, wie David Gahan einfach diese Texte von Martin Gore singt, der singt ja halt so, als wären seine eigenen. Und das ist fantastisch.
Ja. Und es ist das ganze Album, ich finde es auch immer noch gut. Das ist, finde ich, eins ihrer guten Alben. Es gibt manche, wo ich sage, naja, die frühen Sachen finde ich besser. Aber wie du schon sagst, also ich kannte sie vorher bewusst nicht. Ich habe sie mit dem Album für mich kennengelernt, so richtig bewusst, weil ganz ehrlich, so mit 10, 11, 12, 13, da hörst du halt Dinge, die um dich rum sind und nimmst halt da was auf. Aber so wirklich selber den Musikgeschmack entwickelst du gerade in dem Alter. Also mit 16 dann, 15, 16, 14, irgendwas. Wo alles verwirrend ist, auch der Musikgeschmack.
Wir haben eben schon über Filme und Soundtracks gesprochen. Auch das nächste Lied vom nächsten Künstler kennt man primär aus dem Film. Und dieser Film hat dieses Lied dann sehr bekannt gemacht. Wir reden von Tito und Tarantula und After Dark aus dem Film From Dusk Till Dawn. In the dawn I wake up to find her gone and a note says only after dark.
Ja, ich fand den Film damals, so wie alle, die ihn gut fanden, war es ein Kultfilm. Und das hat auch ganz gut gepasst. Also dieses Lied war der Film und umgekehrt. Das war super. Also heute habe ich eine bisschen andere Meinung zu Herrn Rodriguez, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das Lied hat mich dann irgendwann sehr, sehr genervt, weil es totgenudelt wurde.
Oh ja.
Inzwischen geht's wieder. Also es ist so ein, ja, kann ich hören, aber es ist eigentlich, es ist rum ums Eck.
Es ist vor allen Dingen, man hört das und es passt dazu, dass draußen gerade über 30 Grad plus sind. Weil genau diese Stimmung spielt auch dieses Lied irgendwie wieder, finde ich.
Ja, auch so eine Band, die ich so nicht weiterverfolgt habe, sondern das ist halt ja dieses Lied aus diesem Film und fertig.
Die haben ja auch viele andere Alben rausgebracht, aber irgendwie ist es auch so eine Band, die wahrscheinlich auch zu Unrecht nur über dieses eine Lied definiert wird.
Mit Sicherheit. Aber obwohl es eigentlich ein Genre ist, was mir ganz gut gefällt, aber irgendwie war da nie das Interesse, das weiter zu verfolgen.
Wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent. Wir bleiben sogar in den USA. Die Band, die du als nächstes aufs Mixtape gepackt hast, war gerade dabei, würde ich sagen, unter anderem auch mit dieser Single ihren absoluten Durchbruch zu bekommen, nämlich die Foo Fighters mit Everlong.
Das ist sehr lustig, dass du erwähnt hast, dass es dich so ein bisschen an Roadtrip erinnert, diese zweite Seite, weil Everlong ist immer noch ein Lied, was ich bevorzugt, auch bei diesem Wetter mit runtergelassenen Fenstern auf Lautstärke Maximum im Auto mitgröle und zwar auch dann 5-6 Mal hintereinander. Es ist ein fantastisches Lied, musikalisch irre. Was ich jetzt hinterher erst richtig festgestellt habe mit 16, war einfach nur, ja, macht Laune. Ich habe ja leider, muss ich sagen, Nirvana erst wirklich, da bin ich halt die entscheidenden paar Jahre zu jung, in der Retrospektive richtig kennengelernt. Das war ja Anfang der 90er, da war ich, das hat auch keiner bei mir in der Familie. Das war so irgendwie so, also Grunge war so die Lücke, die es gab, hat keiner angeschleppt, waren keine Platten davon zu Hause. Und was ich im Rückblick schade finde, aber ich hatte dann halt so mit den Foo Fighters meine Randale.
Ich verstehe total, was du sagst, wie du dieses Lied hörst, denn mir geht's ähnlich. Ich bin jetzt kein super riesengroßer Foo Fighters Fan. Es gibt aber durchaus viele Songs, von denen ich sehr, sehr mag. Und Everlong ist nach My Hero mein zweitliebster Foo Fighters Song. Und das sind beide so Lieder, die dazu einladen, sie einfach dreimal hintereinander zu hören. Und das laut.
Ja, laut sowieso, aber auch wirklich Heavy Rotation habe ich, glaube ich, früher, ich glaube, das eine Lied mal einen Tag lang gehört oder so. Einfach, weil die Stimmung da war und komm, ist ja eh schon wurscht, spielen wir jetzt.
Hinzu kommt ein wirklich fantastisches, wunderbar surreales Video von Michel Gondry.
Richtig,
was sich anzugucken wirklich sehr, sehr lohnt. Also da kommt auch so der Humor, gerade von Dave Grohl, der Humor kommt da sehr stark auch mit durch. Ich finde schon, wenn man sich so viele Videos anguckt von den Foo Fighters, und die sind nicht alle von Michel Gondry, die haben alle so einen ähnlichen Grundhumor. Und ich habe einen Eindruck, das kann eigentlich nur von Dave Grohl kommen, oder zumindest oder von der gesamten Band in dem Fall. Weil es da auch mal wieder gewisse Parallelen gibt, wie gewisse Dinge dargestellt werden.
Ja.
Stimmt. Generell finde ich, man kann halten, was man möchte von Foo Fighters. Dave Grohl ist ein wirklich fantastischer Mensch, dass man sie so
auf jeden Fall
mitbekommt, was der so alles macht für Fans, worauf er so achtet. Ich finde jemand, der auch sehr, sehr aufmerksam ist, was im Publikum vor sich geht, Konzerten.
Ja, ich stand mal in L.A. an der Ampel neben ihm. Das habe ich aber auch dann, glaube ich, erst 3 Stunden später realisiert. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen fangegirlt. Aber das war so, es ist so das Nächste, was ich solchen Leuten gekommen bin. Nein, aber du hast recht, er ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, also zumindest kommt er so rüber. Und ich glaube, er macht einfach wirklich gerne Musik. Und das merkst du.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Fangirl ist ein tatsächliches Stichwort für die nächste Band. Denn du eine Band, von ich weiß, dass du sie sehr magst. Und vor allem ist es meine absolute Lieblingsband. Es ist Faith No More. Und das Lied ist Ashes to Ashes, was die Vorab-Single war von Album of the Year. Ihr 6. Studioalbum, obwohl sie da lange Pause gemacht haben. Und Ashes to Ashes erschien ungefähr 2 Wochen, bevor das Album selbst rausgekommen ist.
Ja, Mike, meine große Liebe.
Nicht nur deine.
Auch hier leider für Mr. Bungle die entscheidenden Jahre zu jung. Er hat auch meine Schwester, glaube ich, erst später gehört. Habe ich dann Ende der 90er, also noch mehr Ende als 97, konnte ich aber da von der Komplexität noch gar nicht erfassen, was die da für Musik gemacht haben. Das ging dann weiter mit... was war dann? Phantomas war später, auch Ende der 90er. Und so blieb nur, in Anführungszeichen, Faith No More, die ich damals sehr gut fand, im Rückblick zu seinem sonstigen Werk inzwischen. Ja, manche Lieder höre ich immer noch gerne, das Ashes to Ashes zum Beispiel, weil du da so ein ganz bisschen erfährst, was diese Stimme eigentlich kann.
Mhm.
Also wie er anfängt, dieses Knurrige schon fast. Als Band einzeln betrachtet immer noch gut, als Mike Patton-Projekt langweilig ist zu hart, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also er hat es auch erst später zu seinem Projekt gemacht. Er ist ja ist im 3. Album ist eingestiegen. Davor war ja Chuck Mosley, der Sänger von Faith No More. Und ist es auf alle Fälle, so gehört das mit zu dem kommerziellsten und poppigsten, aber auch mit definitiv mit dem einflussreichsten im gesamten Alternative Rock Genre.
Richtig,
jetzt
richtig.
Derzeit. Es ist unglaublich, wie viele Bands sich auf Faith No More beziehen, die ja kurz darauf wie entstanden sind. Also es ist ein bisschen wie sich ganz viele Bands auf Sex Pistols oder The Clash beziehen. Wenn sie im Punk-Bereich kommen, hast du das in diesem Alternative Rock-Bereich mit Faith No More.
Ja, also hat auch mein damaliger Freundeskreis sehr exzessiv gehört. Auch also dieser Musiker-Freundeskreis und dadurch bin ich an die Band rangekommen. Und seitdem ist große Mike-Liebe.
Die ich einfach nachvollziehen kann, was der Mann mit seiner Stimme anstellt, das ist bar jeder Beschreibung und auch auf der Bühne. Ich habe ihn jetzt seit 25 Jahren nicht mehr auf der Bühne gesehen, aber zumindest damals war es so, vielleicht mal habe ich ziemlich häufig live gesehen. Ich habe auch Mr. Bungle zweimal live gesehen.
Worauf ich sehr, sehr neidisch bin.
Was er bei Faith No More gemacht hat, das ist wirklich, der Mann gibt einfach alles. Alles.
Ja, ich habe ihn zwei oder dreimal live gesehen. Einmal leider in dieser gruseligen Sporthalle in Hamburg mit Faith No More. Aber das war einfach sowieso ein total... ihres Ding, eine Freundin hat gesagt, hallo, ich habe eine Karte und ich habe gesagt, ja, okay, ich komme aus dem Süden Deutschlands mal eben für Mike nach Hamburg, aber ist okay. Und dann noch in die Sporthalle.
Kannst du ja vorher wissen, wie schlecht die ist.
Ja, man hat mir das schon freundlicherweise vorher gesagt. Hat gesagt, ist aber echt auch scheiß Akustik. Ich sag, ja, aber es ist Mike, was soll ich tun?
Mhm.
Und wann habe ich, Tomahawk habe ich live gesehen, 2013 auf dem Berlin-Festival. auch leider mit einer etwas schrecklichen Akustik, was ja gerade bei Mike Patton wirklich Sakrileg ist. Aber es war trotzdem schön.
Ich muss tatsächlich sagen, es gab eine kleine Club-Tour von Faith No More, also Club, aber jetzt in Anführungszeichen, bevor das Album of the Year rauskam, nannte sich Tour of the Year Tour, glaube ich, so ähnlich.
Ja,
Haben sie in Hamburg in der Markthalle gespielt. Markthalle ist in Hamburg wirklich eine meiner Lieblingslocations. Es passen so knapp 1000 Leute rein, würde ich sagen. Die Bühne ist nicht so hoch, hat eine gute Innenfläche und hat links, rechts und hinten schön, angenehm hochgehende Tribünen, wo man gut stehen kann. Man kann von überall gut auf die Bühne gucken. Man hat eigentlich immer einen guten Sound da drin. Und ich hatte leider keine Karte bekommen und habe mich schon sehr geärgert. Und ähnlich wie bei dir, mich hat damals ein Freund angerufen, man so, hey, ich kann leider nicht, ich habe ein Ticket über, willst du meine Karte haben? Ich so, ja.
Also, natürlich.
Frag nicht so doof, irgendwie, also, wann kannst du hier sein? Ich habe Geld dabei. Und das war mit eines der besten Konzerte von Faith No More, die ich gesehen habe. Das war, die Band hatte Bock, Mike Patton kann gerne mal sehr unnahbar sein auf der Bühne. Und der hat einfach Bock gehabt zu interagieren mit Publikum und das war einfach sehr, sehr cool.
Was ich unbedingt noch sehen möchte, ist Mondo Cane mit dem Orchester. Da würde ich auch, glaube ich, mich weit reisen für.
Ja, da würde ich dich begleiten wollen.
Gerne, sehr gerne.
Okay, ihr habt es gehört, hier wurde es beschlossen. Okay. Gut, bevor wir uns hier zu sehr in einem Faith No More Podcast verwandeln, wird es jetzt langsam ein bisschen krachiger und rockiger. Und du hast schon gesagt, du hast eine Skate-Vergangenheit. Wir kommen also einer Skatepunk-Band, nämlich Pennywise. Und das Lied heißt Society vom vierten Album Full Circle. Society.
Ich habe eine Skate-Vergangenheit, ist zu viel gesagt. Ich habe eine mit Skater-Leuten rumhängen-Vergangenheit und selber nie versucht, weil irgendwie alles, was so mich nicht auf den eigenen Füßen stehen lässt, mir suspekt ist. Aber natürlich waren die Jungs ganz süß und haben halt diese Musik gehört und ist heute nicht mehr meins, war aber damals auch omnipräsent so in dieser Clique.
Ja, ich glaube, das ist eine Band, an der kommt man aber nicht vorbei, wenn man sich irgendwie mit Skaten beschäftigt und die dazugehörigen Skater Punkrock hören.
Richtig.
Ist einfach so. Gut. Dann verlassen wir die USA ein bisschen, reisen weiter nach Süden und kommen zu einem der größten Länder dieser Erde, nämlich nach Brasilien. Und wenn man Brasilien hört und man hört Rockmusik, dann fällt einem eigentlich nur Sepultura ein. Refuse, Resist.
Und das ist dein halber Punkt, oder?
Ich mag Sepultura unfassbar gerne. KSOD ist ein fantastisches Album, was man heutzutage immer noch richtig gut hören kann.
Okay, gut, weil ich erinnere mich, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, dass live heutzutage ganz, ganz schwierig ist. Es ist auch einer meiner Cheats auf dem Album. Ich habe noch einen anderen aus Versehen entdeckt. Zu dem kommen wir später. Da habe ich mich einfach vertan, wann das Album rauskam. Aber Refuse Resist ist älter als 97. Es kam aber 97 die Live-Version raus und ich habe die wahnsinnig gerne gehört und das musste einfach mit drauf. Es macht einfach Krach und macht Spaß.
Ja, also das Case Idea, das Album, auf dem es ursprünglich drauf ist, ist von 1993 und ist damals auch das Vorgängeralbum heißt, glaube ich, Arise, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann dazu haben Sepultura nochmal einen ganz gewaltigen Sprung gemacht, finde ich, was die Musik angeht, die sie machen. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, also vielleicht, ich würde sogar sagen, also meistens würde man wahrscheinlich eher die Roots von Sepultura höher setzen. Ich finde aber, das KSOD ist für mich so das definitive Sepultura-Album. Es ist sehr politisch, es geht voll in die Fresse und es hört sich auch immer noch frisch an, wie ich finde.
Ja, apropos voll in die Fresse, ich bin sehr, sehr traurig, dass 97 Slayer nichts Vernünftiges rausgebracht hat, sonst wären die ja auch noch mit auf dem Album gewesen, weil ich habe Großteil meiner Urlaube damals in Südfrankreich verbracht, auch lange Zeit. Also mein Vater hat dann immer ganz lange Urlaub genommen und dann waren wir da 4, 5, 6 Wochen an der Atlantikküste. Und da war ich zu der Zeit in einer, ja, da lernt man ja dann auch so Leute kennen und war ein Typ dabei, der hatte so einen Ghetto-Blaster, gab es ja damals noch, Kassettenrekorder oder vielleicht war es schon mit CD. Ich glaube, es war schon mit CD, war natürlich besonders toll, wenn dann der Sand da reinkam. Und wir haben uns dann immer so separiert als Jugendlichen Clique und haben in einer irren Lautstärke Slayer am Strand bei 35 Grad gehört und alle Leute damit genervt, aber es war sehr cool. Also wir fanden uns cool, die anderen haben uns wahrscheinlich gehasst.
Ja, so ähnlich war es bei mir halt im Sommer 93, da ich mein Abitur gemacht habe, mit Freunden auch irgendwie auf ähnlicher Stelle wie du, Südfrankreich, Aquitanie, ja, am Strand und auch aus einem schäbigen Kassettenrekorder Metal gehört und
und wir fühlten uns ganz großartig und fantastisch.
Ja.
Ja.
Genau so. Wir haben jetzt an dieser Stelle unsere zweite Doublette sozusagen. Diesmal mit Folge 2, nämlich Prodigy Firestarter.
Auch wieder ein Lied, ich hatte es ja auf der A-Seite schon zweimal gesagt, was ich so vorher noch nie gehört habe. Und zwar anders, aber das schlägt auch voll rein. Und Firestarter ist einfach richtig auf die Fresse. Das ist, glaube ich, auch eins der ersten Musikvideos, an das ich mich MTV-seitig erinnern kann. Mit Keith Flint als völlig durchgedrehtem Typen. Und ich fand das unfassbar und das hat mich total abgeholt, obwohl es so eigentlich auch nicht meine primäre Musik ist, aber wie wir ja schon festgestellt haben, auch einiges an Elektronik durchaus und das auf jeden Fall.
Es ist auch definitiv Musik, die auch mitrockt, also die haben da, obwohl es primär elektronische Musik ist, gut geschafft, da auch viele Rock-Elemente mit reinzubringen. Allein schon auf diese aggressive Art und Weise, wie Keith Flint einem da dieses I'm a Firestarter ins Gesicht spuckt.
Ja. Also das kann ich auch heute noch bei Gelegenheit auch sehr gut hören. Auch so ein Autofahr-Randale-Lied.
Ja, oder so ein Workout-Lied. Kann mich auch gut vorstellen, dabei so kurz mal 6 Minuten lang irgendwie so einen Sandsack reinzuboxen.
Ja, auch das.
Auch hier wieder bemerkenswert, das war die erste Single vom neuen Album, kam aber über ein Jahr vor dem Album raus. Die Single wurde veröffentlicht am 18. März 1996, das Album kam am 30. Juni 1997 heraus.
Ja, ich hab's, das habe ich später auch festgestellt, also ich habe das natürlich jetzt vom Album genommen, deswegen sind wir ja bei 97.
Ja, das passt schon.
Ja.
Ebenfalls ein bisschen Elektronik finden wir auch bei Clawfinger aus Schweden, Biggest the Best wieder.
Ein irres Lied, auch heute noch. Also Clawfinger generell als Band und Crossover im Allgemeinen fand ich richtig gut. Also die frühen Crossover-Geschichten, später war ich irgendwann raus. Aber gerade so Clawfinger, die haben einfach volle Kanne gerockt. Also Und gerade dieses Biggest and the Best, das kann man auch mal ganz gut hören, wenn man sich so ein bisschen selber hochpushen muss oder so, sondern einfach so, was willst du denn? Ich bin noch echt cool. Ich höre das jetzt und danach geht's mir gut.
Genau das. Das ist so, kann man gut so als so eine persönliche Hymne verwenden oder einfach so, um sich halt aufzuputschen, genau wie du sagst. Das sehe ich ähnlich.
Höre ich gerne beim Laufen. Hat einen guten Beat und natürlich der Text ist auch nochmal anstachelnd.
Ja. Kopfhänger, auch eine Band, die ich abends so gerne nochmal höre. Die sind ganz gefällig.
Ja, also ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh Gott, das hast du gehört. Da gibt es andere, die sind aber auch zum größten Teil nicht auf dieser Compilation drauf. Man möchte ja nicht sich hier ganz, es geht schon alles.
Ja, wir haben ja schon gehört, du bist so the biggest, the best, deswegen ist natürlich auch dieses Mixtape genau das.
Richtig, auch das.
Elektronik findet man auch in dem nächsten Künstler wieder, aber anders. Und eine super spannende Band, die heute in der Form leider nicht mehr existiert, weil einer der Mitglieder leider verstorben ist. Wir reden von den Beastie Boys, 3 MCs und 1 DJ.
Gotta get down. Mix master, a cut faster. A mix master, a cut faster.
Das ist leider das, wo mir der Fauxpas passiert ist. Die Platte kam 98 raus. Ich hatte die immer irgendwie 97 in Erinnerung. Hello Nasty, die erste Platte von den Beastie Boys mit dem neuen DJ, mit Mixmaster Mike. Vorher war es DJ Hurricane. Beastie Boys ist eine meiner absoluten Lieblingsbands, auch kennengelernt durch meine Schwester und meine Tante. Und es ist eins meiner größten Versäumnisse und Tragödien meiner musikalischen Laufbahn. Ich hatte Karten für ein Konzert und bin aus persönlichen Gründen, wie man so schön sagt, nicht hingegangen. Und 2 Jahre später gab es die Band so leider nicht mehr. Und das ist immer noch etwas, was ich sehr, sehr bereue.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, so verpasste Gelegenheiten. Aber es war halt in dem Moment das Richtige für dich, nicht hinzugehen.
Ja, kann man im Nachhinein so oder so sehen. Damals war es so ein bockiges Ding, nein, dann gehe ich nicht hin. Und das hat mir halt dann leider das Konzert versaut. Naja, wer weiß, wofür es gut war.
Ja, auch ein Lied, das ein wirklich schönes Video hat.
Das hat ein schönes Video. Das ist ja, glaube ich, zusammen mit Remote Control veröffentlicht. Ich habe genau das Lied ausgewählt, weil ich bei den Beastie Boys natürlich die Hip-Hop-Rap-Geschichte spannend finde, aber gerade das DJ-Work irre finde. Und das, was der Mixmaster Mike da macht, also wenn du das laut auf einer guten Anlage hörst, da wird dir mal so ein bisschen, werden dir die Eingeweide neu zurechtgerückt vom Bass her. Und das ist was ich bei denen sehr, sehr mag, dass technisch brillante Werke sich auch noch gut anhören und einfach sich so ein bisschen zum Wackeln und Zappeln verleiten.
Ja, die Beastie Boys haben es immer so drauf, auch wenn man es wieder nicht schafft, sich den ganzen Text anzueignen, weil das mal wirklich unfassbare Textlawinen sind. Aber die haben immer so schöne Elemente drin, wo man so refrainartige Sachen aufgreifen und die werden wiederholt. Man kann sie selber dann nochmal mitbrüllen. Ja. Und das macht einfach gute Laune.
Obwohl ich ja ihr bekanntestes Lied inzwischen auch fast gar nicht mehr hören kann, weil es einfach zu totgespielt ist. Also Fight for Your Right ist auch ein gutes Lied, aber mit Sicherheit nicht eins in den Top 15 ihrer besten. Und es ist fast schade, dass sie damit so bekannt geworden sind. Aber kann man sich ja manchmal nicht aussuchen.
Ja, also es ist halt sowohl halt Fight for Your Right als auch No Sleep Till Brooklyn waren halt auch die Sachen, wo auch extrem stark vom Rock, also von dem Punk beeinflusst gewesen sind, den sie ursprünglich mal angefangen haben.
Ich habe, glaube ich, sogar noch, also ich habe alle Platten von ihnen, CD und viele auch auf Vinyl. Und ich habe auch die, wie heißt die, Some Old Bullshit ist es, glaube ich. die habe ich mir damals auch gekauft, weil ich dachte, oh, muss ich jetzt kennenlernen und was ist das und so. Und fand es natürlich spannend, wie sie sich aus diesem Punk entwickelt haben. Also die Geschichte von der Band ist sehr interessant, was sie so getan haben.
Und auch eine Band, die, muss auch sagen, das sind halt drei weiße Jungs aus New York, die sich da in einem Genre behaupten, das nicht mehr gerade von so Weißbroten dominiert wird normalerweise.
Ja, gut, aber sie haben sich da, glaube ich, ihre eigene Nische so geschaffen, dass sie relativ unbehelligt, sage ich mal, walten konnten, weil so, was sie gemacht haben, gab es eigentlich kaum.
Weil es auch, ich glaube, sie haben auch ganz bewusst geguckt, was die textlich machen, um dann niemand auf die Füße zu treten.
Ja, also es ist relativ wenig Fremdgedisse, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, also so Battles oder so, da haben sie sich, glaube ich, gar nicht so beteiligt, sondern haben gesagt, nee, wir machen unser Ding, wir wollen das hier machen. Und haben sich, glaube ich, lieber untereinander so gebettelt. Waren ja auch zu dritt.
Genau.
Konnte man sich ja schön immer das Mikro weitergeben.
Genau, und sich die verbalen Bälle zuschieben.
Genau.
Als nächstes kommt eine Band aus Deutschland. Sie hat einen Wettbewerb auf Viva gewonnen, war deswegen auf Viva auf Heavy Rotation und ist dadurch so zumindest deutschlandweiter Bekanntheit gekommen, die Guano Apes mit ihrer Debütsingle Open Your Eyes.
Das ist wiederum dieser Skater-Snowboarder-Clique zuzuschreiben, das Lied, obwohl ich es, also die erste Platte, immer noch gut finde. Mit dem Zusatz für eine deutsche Band, aber ich fand sie damals echt spannend. Also, dass sie so als Rockröhre und total selbstbewusste Frau, so kam sie mir auf jeden Fall rüber. Und das ist ja mit 16 auch nicht schlecht, wenn man so jemanden hat. Ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, Idol oder so, sondern einfach so, hey, die ist tough. Das Lied ist gut, das Lied ballert und finde ich gut.
Du hast ja eingangs auch schon gesagt, dass du so mit Frauenstimmen oftmals Probleme hast und es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in diesem Mixtape. Das ist auf der B-Seite die einzige Band, so wie sei verraten, bevor wir zum letzten gleich kommen, in der eine prominente Frauenstimme im Vordergrund ist.
Stimmt, ja. Ja, also bei Frauen bin ich eher so auf der ruhigeren oder Singer-Songwriter-Seite, obwohl, also ich habe ja auch noch letztens eine Abfrage gemacht und mir wurden, glaube ich, fast 2000 Antworten gegeben. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Durchhören, wo ich explizit nach Frauen oder wichtigen Frauen in Bands oder Musik gefragt habe. Und ich weiß, dass ich da ein Defizit habe, aber ich weiß es nicht, woher das kommt. Also so vom Hören her habe ich da eher meine Probleme.
Lustigerweise wurde die Single Open Your Eyes und Gonna Apes 2000 in den USA erst veröffentlicht. Und da haben sie Platz 24 geschafft in den Charts. In Deutschland auf Platz 5, aber halt 3 Jahre vorher.
Ja.
Die sind ja dann noch mal ein bisschen bekannter geworden, dass sie mit Michael Mittermeier dieses, wie ich finde, unsägliche Kumbaya-Lied gemacht haben.
Wie gesagt, also die erste Platte fand ich großartig, kann ich auch heute, also ich habe es jetzt länger nicht im Ganzen gehört, aber so einzelne Lieder, wenn die so auftauchen, schalte ich sie nicht weg. Alles danach war wieder ganz schrecklich.
Ja, ist auch so ein Lied, wo ich dachte, oh, Guano Apes, na gut. Aber ich habe das dann auch als weniger schlimm empfunden, denn jetzt beim Nachhören ist vielleicht auch ein bisschen Altersmilde bei mir. Ich weiß nicht. Gut, kommen wir zum Abschluss. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert, als wir beim Thema Britpop waren und New Oasis und Pulp. Gab es auch die andere große Band, nicht aus Manchester, sondern aus Essex, zumindest wurden sie da gegründet, Blur, Song 2. No.
rollen alle mit den Augen, weil Song 2, ja, ist wahrscheinlich das nervigste Lied von denen. Hat zwei Gründe, warum das auf der, drei Gründe, warum es auf der B-Seite ist. Es passte noch drauf. Es ist 1:55 lang. Es passte genau drauf. Es ist ein super Rausschmeißer, im wahrsten Sinne des Wortes, weil zu diesem Lied habe ich eine persönliche Verbindung. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber zu diesem Lied bin ich mit meinem damaligen Freund mal auf regennasser Straße aus der Kurve geflogen mit dem Auto. Es ist, also wie gesagt, war nichts passiert. Das Auto lag halt irgendwo auf und wir kamen nicht weg und mussten mit dem Traktor rausgeholt werden und so. Und es ist natürlich in der Rückschau, wenn nichts passiert, ist es ein bisschen lustig, wenn du so wuhu aus der Kurve fliegst.
Ja.
Zumindest rede ich mir das so schön. Nein, aber hab es nicht so offensichtlich mit einem gemächlichen Endtitel, sondern es ist ein noch mal ein bisschen auf die Fresse und dann hört es auch ganz abrupt auf und dann hört auch das Mixtape.
Ich finde halt auch, dass das Ende von diesem Lied ein wirklich gutes Ende auch ist von der Kassette. Also das tatsächlich, das sehe ich ganz genauso.
Dankeschön.
Dann haben wir dieses Oh yeah, vorbei.
Genau, so war es gedacht. Es ist gut, wenn es so ankommt.
Ja. Ja, die B-Seite ein bisschen rockiger, sehr viel rockiger als die A-Seite. Zum Nachhinein immer noch eine gute Seite?
Ja, also bis auf, würde ich jetzt mal sagen, 3, 4, die wirklich aus der Zeit draußen sind, würde ich auch heute noch alles hören oder höre gerne auch heute alles noch. Hab mich natürlich trotzdem irgendwie weiterentwickelt, aber ist jetzt nicht so, dass ich so mein 16-jähriges Ich verdamme für das, was es damals gehört hat. Gehört ja auch zur Entwicklung dazu, dass man auch manche Sachen auch gerne nochmal hört. Oder als Grundlage, Basis für musikalische Entwicklung nimmt.
Manchmal entdeckt man dann auch Sachen wieder.
Ja. Also Clawfinger zum Beispiel habe ich Jahrzehnte nicht gehört und habe sie so in den letzten 2, 3 Jahren wieder entdeckt. Wenn man mal so ein bisschen Gerumpel braucht, sind die wirklich ein guter Tipp.
Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du mit mir über dein Mixtape mit 16 gesprochen hast.
Ich danke dir, dass ich Gast sein durfte.
Und dann verabschiede ich mich hiermit von den Zuhörern und überlasse dir, liebe Schnörpse, das letzte Wort zum Abschied.
Das letzte Wort. Hört Musik. Musik ist gut und wichtig.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA. Thank you.
bis Zappa.
Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.